Wir lesen den Predigtext aus Offenbarung 1, ab Vers 9. Dieser Johannes auf der Insel, der hat etwas gesehen. Maria, darf ich dir bitten?
Der Auftrag an Johannes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit langem Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der 7 goldenen Leuchte ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Amen.
Danke. Liebe Gemeinde, es ist schon ein etwas fremdes und etwas seltsames Buch, so am Ende des Neuen Testaments, am Ende der Bibel. Gerade mal 20 Buchseiten dick, Offenbarung des Johannes. Ein junger Mann, dem ich in Gent das Evangelium erklären durfte. Seine Mutter war Belgierin und sein Vater Marokkaner. Der sagte zu mir, als wir, ich habe gedacht, alles schon besprochen haben, was man glauben kann, was man wissen darf. Ich hatte so gedacht, die ganze Sache haben wir schon beredet. Er war auch fertig, er glaubte, had sein Vertrauen in Jesus Christus. Und dann sagte er noch zu mir: Lieber Pfarrer, bevor ich mich zu meinem Glauben bekenne, möchte ich gerne noch mit dir die Offenbarung lesen. Denn es ist mir ehrlich gesagt doch ein bisschen ein Rätsel, dass es so ein Buch in der Bibel gibt, in dem es wiemelt von Pferden und Drachen, Engeln und Dämonen, Löwen und Lämmern, Biesten aller Art und dazwischen dann auch noch ein paar verschreckte Menschen. Stimmt, ein Buch, das unsere Bildergalerie um einige eindrucksvolle Gemälde erweitern kann. Auch Gemälde, die uns Jesus vor Augen stellen. Darf ich jetzt einmal fragen? Wir haben natürlich alle unsere eigene Lebensgeschichte, aber welches Bild haben wir so vor Augen, wenn wir an Jesus denken? Wenn wir über ihn nachsinnen, wenn wir ihn vielleicht auch anderen vorstellen, oder gar selbst zu ihm beten. Welches Bild haben wir? Ist es das Kind in der Krippe, das wir zur Weihnachtszeit voller Freude angeschaut haben und mit den Weisen und Hirten zusammen angebetet haben? Klein, ein Kindlein, Kindl, sagen wir in Österreich, schwach, von anrührender Hilflosigkeit, aber auch mit einer seltsam kräftiger Ausstrahlung, Gott ganz nah und nahbar, für uns gekommen. Was sagst du, ist das unser Bild von Jesus, dieses Teil des Kirchenjahres, das wir heute abschließen, heute Sonntag? Ich denke, von vielen in unserem Land ist das das Bild. Christkindl. Oder ist es eher der Mann am Kreuz, dessen Leiden jetzt bald wieder in den Mittelpunkt unserer Gottesdienst rückt? Der geschlagene und geschundene Leib, der Schuldlose, der verraten und verkauft wird, verspottet, gefoltert, am Ende von Nägeln durchbohrt, nackt und wehrlos, der, an dem sich alle Grausamkeit und Bosheit auf einmal ausstoben darf. Für uns geopfert. Ist das unser Bild von Jesus? Oder ist er der Wanderprediger und der Mentor, der Jünger, der Freund, der Sünder, der Weinbringer bei der Hochzeit, der ernsthafte Lehrer, der Freund der Kinder, hä, Lukas, Jesus, der Freund der Kinder? Also der Mann, der unterwegs ist auf den Straßen von Israel, Vorbild vieler, die diesem guten Menschen gerne ähnlich würden. Ist das unser Bild von Jesus? Ja, denk mal darüber nach. Das Kind, der Gekreuzigte und der Wanderprediger. Das sind sicher Bilder, die in den meisten, sagen wir mal, christlichen Seelenhaushalten aufgehängt sind. In der inneren Galerie, die voll mit solchen Bildern von Jesus ist. Und natürlich in Österreich, wenn man überall Bilder hat, dann hat man ein Bild. Das geht einfach so. Und da kommt dann das seltsame Buch vom Ende der Bibel wirklich quer. Krass, fremd. Verstörend. Als ich die Worte, die Maria eben jetzt hat vorgelesen, letzte Woche mal wieder las, dachte ich, dieses Bild kennst du, Jan? Irgendwie erinnert dich das an diesem Gandalf auf dem Herrn der Ringen von Tolkien. Vielleicht hat jemand das Buch gelesen oder den Film geschaut, ja? Irgendwie ähnlich so wie Gandalf wird Jesus hier porträtiert, ein Uralter, mit weißem Haar, mit brennendem Blick, vor dem nichts verborgen bleibt, mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert. Ich muss sagen, als Junge schien mir das nicht ganz praktisch. Zweischneiden, damit könnte doch der Schwertträger sich selbst aufschlitzen. Aber ich habe in Enns im Museum besser gelernt. Die Zweischneiden waren dazu da, um besser kämpfen zu können. Der Kämpfer brauchte das Schwert nicht umzudrehen, sondern er konnte direkt in alle Richtungen schlagen. Also Jesus mit einem scharfen Schwert und wie ein Richter mit einem blendend hellen Antlitz, in einem langen Gewand, mit einem goldenen Gürtel, mit einer Stimme wie Donnergrollen und Wasserrauschen. Also, Jesus wie Gandalf? Ein fremder Jesus jedenfalls, nicht zart und nicht klein, ist das Christkindl, ohne die Nägel, Male von der Gekreuzigten, und auch nicht wie ein mehr oder weniger harmloser Wanderprediger, ein fremder Jesus, majestätisch, gewaltig, erschütternd, entrückt, mächtig. Aber Warum brauchen wir solche Bilder? Taugen sie eigentlich? Sind die politisch korrekt? taugt so etwas für unsere innere Bildengalerie? Oder bleiben wir doch lieber nach kurzem Ausflug in die Offenbarung beim Kind in der Krippe, beim Mann am Kreuz und beim Wanderprediger auf den Straßen Galiläens? Wozu also dieses treffliche, treffende Bild? Ich möchte mit euch in den nächsten Minuten in das Leben der Menschen eintauchen, denen dieses Bild zuerst gezeigt wurde. Und ich werde versuchen, euch zu zeigen, warum gerade dieses Bild unseren Blick auf Jesus schärft, unsere innere Vorstellung von Jesus in neue Tiefen führt und unser Herz in diesen, sag mal, schwierigen Zeiten stark macht, wenn wir auch so auf Jesus schauen. Erstens, ich habe die drei Punkte auf dem Blatt schon geschrieben. Beginnen möchte ich mit Johannes, der diese Offenbarung empfangen hat. Johannes, Thema: Jesus sorgt für seinen Märtyrer. Johannes ist offenbar ein bedeutender Christ der ersten Stunde. Und er leidet. Er sitzt fest im Exil, zwangsweise. Man hat ihn des Landes verwiesen und auf der Insel Patmos interniert. Dort sitzt er nun. Stell dich vor, allein, vor einer ungewissen Zukunft. Es gab ja schon Christen, das wusste er, die ihren Glauben mit dem Leben bezahlten. Aber Johannes ist bereit. Er hat akzeptiert, dass es seinen Preis hat, zu Jesus zu gehören. Er hat begriffen, dass nicht alle jubeln, wenn von diesem neuen Weg zum guten Leben und zum ewigen Frieden geredet wird. Aber er ist bereit. Wie die Christen, die bis heute für ihren Glauben mindestens Nachteile, wenn nicht Verfolgung, manche auch den Tod in Kauf nehmen. Ja, wie ich gerade gestern in Regensburg mir ein junger Mann erzählte über sein Land Eritrea, von wo er geflogen war. Es hat mir zeer bewegt, was er mir über seine Verwandten erzählt hat. Heute 2023. Auch Johannes ist bereit, weil Jesus ihm zoveel meer bedeutet als alles andere, weil Jesus ihm zoveel meer gibt als jeder andere. Und weil er daarom mit Haut und Haaren, Verstand und Herz, mit Leben und Tod in treu sein will. Das ist auch das Martyrium wert, sagt er. Na, wofür ich zu sterben bereit bin, das muss schon mehr sein als eine religiöse Meinung, unter anderem. Wenn heute manche Christen und ihr Theologen sich vornehm zurückhalten und den Anspruch Jesu gerne ein bisschen kleiner machen und sagen, Jesus und sein Evangelium seien auch eine, aber eben doch nur eine Weise, Gott zu suchen, dann unterschätzen sie, dass seit jeher Menschen bereit waren, für den Glauben an Jesus zu sterben. Stirbt jemand für eine Meinung? Das Evangelium ist eine Botschaft, für die Menschen auch das eigene Leben einsetzt. Wie Johannes. Nicht, dass das leicht wäre. Versteh mich nicht falsch. Johannes sitzt auf Patmos fest. Nicht eingekerkert, aber eben im Exil. Fernab von den anderen Christen. Zur Untätigkeit verurteilt. Kein Ende in Sicht. Kein Gutes. Und jetzt, das lesen wir auch, jetzt ist auch noch Sonntag. Der Tag des Herrn, so nannte man das damals. Sagen wir das auch hier? Der Tag des Herrn? Ja, hè? The Lord's Day. Und er ist nicht bei den anderen, sondern isoliert, einsam, vielleicht auch voller Angst, jedenfalls, er schreibt es, in größer Bedrängnis. Und da greift Jesus ein, Jesus selbst. Wenn es ganz hart kommt, ist er zuweilen besonder nah. Der bekannte deutsche Theologe aus dem Zweiten Weltkrieg, Dietrich Bonhoeffer, Mitglied der bekennenden Kirche in Deutschland, Der hat das oft auch in seinem Leben so gesehen und auch gesagt. Er sagt, dem Leidenden kommt Gott oft so nahe, dass der Leidende plötzlich sieht, plötzlich versteht. Und Gottes Nähe und Liebe in einer Weise zu spüren bekommen, wie nie zuerst, nie zuvor. Jesus greift ein. Er ist nicht immer angewiesen auf seine irdischen Helfer. Hier greift er selbst ein. Ist auch nötig. Sein Johannes ist ja in Not. Sein Johannes braucht einen Blick auf die Realitäten. En wir haben es gehört, der Geist Gottes ergreift ihn. Er hört eine Stimme und er sieht in den Himmel. Was er hört und sieht, das schauen wir uns gleich an. Aber zuvor müssen wir ein paar andere Leute besuchen, um die es hier auch geht. Zweiter Punkt. Ein kleiner türkischer Kirchenkreis. So nenne ich es mal. Ein kleiner türkischer Kirchenkreis. Johannes bekommt diesen Einblick in den Himmel ja nicht nur zur privaten Ermunterung. Was er hört und sieht, soll er aufschreiben in ein Buch. Und dieses Buch soll er an 7 Gemeinden versenden. Alle hübsch in der Nähe der Stadt Ephesus, in der heutigen Türkei gelegen, nicht weit weg von der Ägäis. Ich sage das mal zwischendurch, wo auch damals schon regelmäßig Erdbeben stattfanden. Man findet het auch, wie Jesus schreibt zu dieser Gemeinde, immer so kleine Anspielungen, die leben da nicht in eine feste Räume. Und wenn man genauer hinguckt, 7 kleine Gemeinden, das waren es, nichts Besonderes, ehrlich. Also Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. So ein kleiner türkischer Kirchenkreis an einer Handelsstraße gelegen. Die Post folgte genau diesen Weg von Ephesus zu Laodicea. Aber warum gerade die 7? Es gab auch damals schon bedeutendere Gemeinden und sicher wichtigere Orte. Das ist nicht viel anders als in Kremstal. 7 kleine Gemeinden, hübsch in der Nähe von Neuhofen, sagen wir St. Marien, Beberbach, Kematen, Wolfern, Marktrenk und Bad Hall. Aber Jesus sieht diese kleine Gruppen von Gläubigen und er liebt sie. Ja, ich nenne auch Wolfern, ich nenne auch Kematen, Pieperbach, Neuhofen, damit das ein bisschen konkret wirkt. Er liebt uns. Und hier passiert etwas ganz Großes. Diese Gemeinden, sieht Johannes. Und sagt er dann auch, die sind wie Leuchter. 7 Leuchter. Und inmitten diesen 7 Leuchter steht der Herr, der Morgenstern. Es ist interessant, Leuchter gehören zum Inventar des Tempels. Gemeinden sind so etwas wie 7 goldene Leuchter im Heiligtum. Das ist ihre Würde. Auch wenn sie so skurrile Namen wie Thyatira oder Pieperbach tragen. Und dem Rest der Welt komplett unbekannt sind. Ihr seid göttliche Leuchter im Tempel Gottes. Und der Herr ist in euer Nähe. Karl Hartenstein, einer schwäbischer Missionstheologe, die schrieb einmal, wer Christus sagt, sagt Gemeinde, und wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Und darum ist es ein Privileg, Gemeinde zu sein. Ein Privileg. Teil einer Gemeinde zu sein. Ein Privileg, in einer Gemeinde mitwirken zu dürfen. Heiliger Boden heute, liebe Gemeinde. Denn wer Gemeinde sagt, nochmals, der sagt Christus. Und Jesus sieht diese kleinen Gemeinden in ihren schwierigen Zeiten. Jesus hat die 7 Gemeinden evaluiert, sagen wir. Also auf Herz und Nieren geprüft. Und ja, es geht nicht allen wirklich gut. Manche schon, die Mehrheit nicht. Nicht nur für Johannes, auch für die Gemeinden sind es schwere Zeiten. Die Gefahr kommt von außen. Ihnen droht Verfolgung, staatliche Repression und Gewalt. Aber die Gefahr kommt auch von innen. Was ist los da? Naja, man muss schon sagen, manche haben den Eifer verloren. Die erste Liebe ist erloschen, heißt es. Manche fühlen sich auch allzu sicher, weil sie reich sein meinen. Es fehlt ihnen an nichts. Und, sagt Jesus, sie wissen gar nicht, wie arm und blind sie eigentlich sein. Manche haben auch fremde Lehren geduldet, haben sich von Kräften beeinflussen lassen, die in die Gemeinde eindringen, aber nicht zur DNA der Gemeinde Jesu passen. Sie sind in Gefahr, den inneren Kompass zu verlieren, sich zu verirren, auf Abwege zu geraten. Unter dem Strich geht es den meisten dieser Gemeinden eher schlecht. Die erste große Krise in der Kirchengeschichte ist da. Und da greift Jesus ein. Er greift ein. Und ist auch nötig. Seine Gemeinden sind ja in Gefahr. Und sie brauchen einen Blick auf die Realitäten. Bis hierher scheint alles so zu laufen wie eben bei Johannes. Aber jetzt geht es ganz anders. Jesus greift hier so ein, dass das, was sein Bote und Zeuge sehen durfte, auch ihnen vor Augen stehen soll. Aber, jetzt müssen wir wirklich gut zuhören, das ist wichtig, die Gemeinden werden nicht vom Geist direkt, unmittelbar und dramatisch ergriffen. Vielmehr soll Johannes, was ihr sieht, aufschreiben. Und dann haben wir die Bedeutung unsere Bibel. Jetzt kommen die irdischen Helfer, die sich Jesus sucht, zum Zug. Johannes sieht, Johannes hört und schreibt auf. Und das Aufgeschriebene soll er den Gemeinden senden. Als Buch, zum Vorlesen, zum Betrachten und zum Nachdenken, zum Besprechen miteinander. Also, aus der Vision des Johannes wird das Buch, das es dann später in unsere Bibel schafft. Das Buch wird auf der Handelsstraße von Ort zu Ort gebracht. Und man kann nur hoffen, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht so war, wie ich belebte am Freitag in Deutschland. Aber es ist deutlich, Johannes wird etwas Besonderes geschenkt. Aber dieses Besondere wird allen bereitgestellt. So war das mit der Offenbarung Gottes und dem Entstehen der Bibel. So, liebe Gemeinde, so leben auch wir. Die Gemeinde Jesu leben von dem, was die ersten Zeugen haben aufgeschrieben. Bis heute. Das ist der Kompass, der uns leitet. Das soll uns auch auf Kurs halten. Das ist die Idee und nicht eine Wiederholung der Show auf Patmos. Da sitzt also der Johannes auf der Insel und Jesus kümmert sich um ihn. Und da ist dieser kleine türkische Kirchenkreis. Und Jesus kümmert sich um ihn. Aber was ist denn seine Idee? Womit will er denn trösten? Womit sie auf Kurs halten? Das nun als letztes. Jesus mit den Schlüsseln. Das neue Bild, das in unsere Galerie von Bildern gehängt wird, ist das Bild des Herrn der kommt. Es ist ein Bild, das uns ein bisschen fremd erschien. Vielleicht wieder ein bisschen wie Gandalf. Es ist das Bild, das Jesus ganz anders zeigt, voller Kraft. Herr aller Herren. Jedes Detail hier zeigt etwas von seiner Macht und seiner Würde. So ähnlich hatten es schon Propheten wie Daniel gesehen. Und drei seiner Jünger dürften einmal auf einem Berg auch für einen Moment Jesus in seiner unverhüllten Herrlichkeit sehen. Und als Jesus getauft wurde, da hatten sie die Stimme aus dem Himmel gehört. Was sagt er? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Ja. Und jetzt ist es also, als würde für einen Moment die Decke weggenommen. Jesus erscheint hier nicht mehr wie das Christkindl, als der Wanderprediger oder als der Gefolterte am Kreuz. Er erscheint als der, der wirklich alle Macht hat. Das nämlich bedeuten die sieben Sterne. Sieben, vielleicht weißt du das, sieben steht in de Bibel für die vollkommene Zahl und die Sterne für die Macht. Also sieben Sterne für vollkommene Macht. Und das ist der erste Trost, der erste von zwei. Der erste von Trost in schweren Zeiten. Der, der die sieben Sterne in den Händen hält, ist Jesus, unser Herr. Wir sind nicht die Mächten und Kräften einfach mal ausgeliefert. Wir sind unter dem Schutz dessen, der die sieben Sterne in Händen hält. Komm mal, was da wollen. Im Luthers Lied heißt es, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und weiter, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es strijdt für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Vergiss nicht, liebe Gemeinde, du hast einen starken Mann an deiner Seite. Auch die Frauen hier, die allein sind, du hast einen starken Mann an deiner Seite. Neulich habe ich es auch noch einen Kollegen gesagt, der jetzt in aller Art Auseinandersetzungen ist. Bruder, vergiss es nicht, du hast einen starken Mann an deiner Seite. Das sieht also Johannes, den starken Mann. Das lesen und hören die Gemeinden. Er heißt Jesus Christ, das Feld muss er behalten. Das sieht Johannes. Aber die Gemeinde lesen es. Wir hören es. Und ein Grund, warum sie es nicht direkt sehen, wird sofort deutlich. Denn jetzt kommt eine kleine Verzögerung in die Geschichte, bevor sie zu Ende geht. Als Johannes das sieht, dann sagt er nicht, wow, was für eine tolle Erfahrung. Und wir müssen auch eigentlich nicht sagen, wow, das werde ich auch gern mit mir erleben. Johannes sagt nicht, ich hätte das gern jeden Tag. So in Gottes Nähe. Johannes erzählt etwas ganz anderes. Er sagt, es hat mich umgehauen. Und ich lag da wie tot. Es war einfach zu viel des Guten, so eine Majestät, so eine strahlende Herrlichkeit. Also hättest du gedacht, das Bild des unverhüllten Christus mit den sieben Sternen wäre der Höhepunkt der Geschichte, du hättest dich getäuscht. Denn jetzt erst, jetzt kommt der eigentliche Hammer. Der Mächtigste ist zugleich der Zarteste. Wahnsinn. Johannes liegt als wie tot auf dem Boden. Und Jesus zeigt, dass das Kind in der Krippe, der Prediger auf der Straße, der Mann am Kreuz, der herrliche und mächtige, der erhöhte Christus, dasselbe Herz haben. Dasselbe Herz. dieser furchteinflößende Herr beugt sich herab, legt dem Johannes die rechte Hand auf. Und was sagt er? Die Worte, an denen wir die unerschöpfliche Liebe Gottes wieder und wieder und wieder erkennen. Du musst dich nicht fürchten. Genau. Immer wieder und wieder. Fürchte dich nicht, Johannes. Fürchte dich nicht. Ich bin für und nicht gegen dich. Du bist geborgen in meiner Gnade. Deshalb bin ich hier. Du sollst doch wissen, wenn es schwer ist. Und die Gemeinden sollen das wissen, damit sie wieder wach und lebendig werden und sich nicht vom Kurs abbringen lassen. Also, werden wir getröstet, wenn es dikker komt, indem wir hören, dass Jesus zugleich der ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, und zugleich, dass der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der ist, der uns die Hand auflegt, ganz zart, ganz behutsam, und sagt, fürchte dich nicht, und sag doch Aufmacht zu deinem Sohn, fürchte dich nicht, ich bin da, und ich bringe dich da durch, ich lasse dich nicht im Stich. Wie werden Gemeinden auf Kurs gehalten? Indem sie hören, wer Jesus ist, und sich ihm neu anvertrauen, und sich nicht ermachen oder verführen lassen, ihre Berufung untreu zu werden. Eins habe ich noch, dann bin ich fertig. Jesus gibt dem Johannes noch ein Bild mehr. Hast du es gesehen? Er erinnert Johannes an den furchtbaren Weg, den er selbst gehen musste. Johannes, du weißt doch, ich war tot. Mausetot. Wörtlich heißt es im Griechischen, ich war eine Leiche. Naja, vom Grammatischen ein ungewöhnlicher Form. Wer kann das sagen? Ich war eine Leiche. Okay. Aber ich lebe. Der Tod konnte mich nicht festbinden. Und das kennen wir. Aber dann sagt er noch was mehr. Stel es dir so vor, Johannes. Nimm dieses Bild bitte mit in deine innere Galerie. Ich habe die Schlüssel. Die Schlüssel zum Totenreich. Zu diesem stinkenden Gefängnis, auf dem noch keiner freigekommen ist. Stell dir vor, ich habe die Schlüssel. Und ich stich dich einfach mal im Schloss. Und ich mache mal eben die Tür auf. Und ich lasse meine Leute raus. Auch euch kann der Tod nicht mehr festhalten. Ein Blick auf den Kalender hat mich gelernt, morgen ist es ein Jahr her, dass ich meinen Dienst in Amersfoort nach mehr als 15 Jahren beendet habe. Morgen. Und damals habe ich auch den Schlüssel von der Kirche an den Küster zurückgegeben. Ich konnte nicht mehr durch die Türen, durch die ich immer gegangen war. Denn ich hatte ja die Schlüssel abgegeben. Was für ein spezieller Moment, als ich den Schlüssel, liebe Oma, als ich den Schlüssel für die Kirche hier in Neuhofen von dir, Oma, erhielt. Ich habe jetzt deine Schlüssel. Ja. Und daar heb ik over nachgedacht, wie dat zijn wird, wenn mijn dienst hier einmal wieder endet. Dat wird wirklich de letzte Tag in meinem offiziellen Dienst sein. Dan werde ik die Schlüssel aus der Tasche ziehen, die ik immer bei mir trage, und dan werde ik dich abgeben. Liebe Schwester und Brüder, der Tod hat die Schlüssel abgegeben. Wahnsinn! De Tod hat die Schlüssel abgegeben. Und wer hat ihn dazu gezwungen? Jesus.
Und wer hat sie jetzt? Könnt ihr auch beantworten? Jesus. Und wer lässt uns raus, wenn der Tod nach uns greift? Jesus.
Und genau das gibt dem Johannes Kraft für das Exil. Vielleicht sogar für das Martyrium. Und genau das werden die Christen in dem kleinen türkischen Kirchenkreis sich überlegt haben. Könnt ich's irgend besser haben? Wie könnten wir Jesus verlassen? Und ich habe gedacht, wie viele Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien wünschen wir, dass sie bei aller Hilfe auch diese gute Nachricht hören. Zum Schluss. Ich habe euch zu Beginn gefragt, welche Bilder von Jesus in euch wohnen. Sozusagen in eurer inneren Galerie. Ich habe einige genannt. Und ich habe auch gesagt, die ich nannte, haben viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger im Kopf. Das Kind, der Prediger, der Mann am Kreuz. Jesus hat mit Johannes einigen Aufwand getrieben, damit wir mindestens zwei weitere Bilder in unserer Galerie aufhängen. Erstens der starke Herr, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, der Mächtige, der uns, wenn wir am Boden liegen, ganz zart die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Und zweitens, dem Todesbezwinger mit den Schlüsseln in der Hand. Der Tod musste die Schlüssel abgeben. Und ich habe diesen merkwürdigen Vergleich mit Absicht gewählt. Wenn wir in unserer Gemeinde darüber nachdenken, wie wir im Glauben wachsen können und wie wir die frohe Botschaft an junge Leute weitergeben, dann geht es auch um die Bilder, die wir im Herzen tragen und die wir betrachten, nicht nur wie im Vorübergehen, sondern intensiv, mit ruhigem, geduldigem Blick, sodass die Bilder uns beeindrucken, also einen Eindruck in uns hinterlassen, sodass wir auf das Bild schauen und das Bild zu uns zurückschaut. Wir, vielleicht hast du das schon gedacht heute Morgen, wir dürfen uns kein Bild machen von Gott. Zweite Gebot. Soviel ist klar. Aber der Herr weist, unser Gott weist, dass wir ein Bild brauchen. Deshalb hat er seinen eigenen Sohn gegeben. Der ist sein Ebenbild. Wie wäre es, wenn wir das Bild von Jesus, der alle Macht hat, das Bild von Jesus, der einen großen Schlüsselbund mit sich herumträgt, so betrachten? Immer wieder. Wie wäre es, wenn wir vielleicht in den nächsten Tagen, morgens als erstes und abends als letztes, nicht am Fernsehen, aber dorthin schauen, mit Hilfe der Worte, die Johannes niederschrieb. Wir können uns genau vorstellen, den großen Schlüsselbund und den Herrn, der uns zuruft, fürchte dich nicht. Ich werde wach, neuen Tag, Herausforderungen, Jan, fürchte dich nicht. Wir können das anschauen, wenn der Tag beginnt, auch wenn er endet. Einmal nicht reden, nicht viel machen, nur schauen und dann beten. Anbeten. Loben. Klagen, wenn sie einmal zu schwer werden, die Bilder am Fernsehen. 46.000 Toten. Anrufen, wenn wir ihn gerade jetzt dringend brauchen. Jesus, den Herrn mit den Schlüsseln. Dass wir unser Herz festmachen und unsere Gemeinde auf Kurs halten. Und wenn Gottes Volk zustimmt, dann rufen alle Amen.
Als antwoord wollen wir wieder singen. Ein schönes Lied, Lukas. Lied Nummer 39, Majestät, herrliche Majestät.